Heute ist Katharina Schalowski bei Kaleidophon zu Gast. Sie ist Tübingerin, lebt aber in Freiburg. Sie ist Schriftstellerin und Dichterin. Und wir bitten Sie jetzt erst einmal, ein Gedicht vorzulesen.
Ich lese aus dem Buch Jene Weite, die in mir atmet, den Prolog. Es gibt Jahre, in denen ich im Unbedeckten gehe. Zu anderen Zeiten ziehe ich mich in die Wälder zurück. Ich wandere in diesen Tagen und Nächten weit in die Ebene hinaus. Wasser und Brot führe ich bei mir, Stift und Papier. Die weiten Flächen sind begrenzt von Hügeln, dahinter Bergketten mit Mischwald bestanden. Des Sommers spenden sie, gelangt man zu ihnen Schatten. Nach den Jahren des Schreitens bin ich gut zu Fuß. Ich wende mich verschwiegenen Plätzen zu und setze mich, habe ich einen gefunden, auf den Boden. Meine Jacke dient mir als Unterlage. Aus meiner Wasserflasche nehme ich einen tiefen Schluck und krame aus dem Rucksack auch mein Notizbuch und meinen Stift hervor.
Es ist wohl die Natur, die bei dir die Hauptrolle spielt in deinen Gedichten.
Die Natur inspiriert mich tatsächlich in meinem Schreiben tief und durchatmet auch mein Schreiben. Aber auch auf der anderen Seite ist es so, als würde ich in der Natur einen Rhythmus finden, der sich auch in meinem Leben widerspiegelt. Sowohl im Lauf der Jahreszeiten als auch im Lauf des Lebens eines Baumes oder eines Tieres finde ich mich wieder und kann auch immer wieder, so wenn ich schreibe, mich selbst wiederfinden und Eigenes mit dem großen Schöpfung in Verbindung bringen. Und das ist so ein Teil meines Schreibens.
Es gibt aber auch eine ganz andere Seite. Du hast, soviel ich weiß, in Paris studiert.
Ich habe in den 80er Jahren in Paris studiert und war dort als junge Frau angekommen mit 19 Jahren nach dem Abitur und wollte euch gerne vorlesen den ersten Eindruck, den ich von Paris hatte. Mit 19 Jahren steht die Welt offen. Mit meinem blauen VW-Käfer reiste ich ihr nach. Nicht nach Wien, nicht nach Berlin. Meine Reise führte mich westwärts nach Paris. Eine Stelle hatte ich als Fille de Ménage, was so viel heißt wie Zimmermädchen, im Haushalt eines der Leiter eines der führenden Museen der Welt. In einem der besten Viertel von Paris sollte ich wohnen. Hatte tagelang in verschiedenen schwäbischen Haushalten putzen und bügeln gelernt und kam nun vor einem neunstöckigen, am Parkrand gelegenem Haus an, parkte so flott und unbekümmert ein, wie man das in den ersten Jahren nach dem Führerscheinerwerb macht, und war es eine Concierge, war es, wie ich mich zu erinnern meine, ein Code, den ich an der Haustür eingeben musste, betrat das noble Haus. Zu Baron Hausmanns Zeit hierher gebaut, blickten die langen Fenster auf die schmale, am Grün gelegene Straße hinab. Vier Stockwerke führte mich der gusseiserne Fahrstuhl aufwärts, in geschwungenen Treppen, die sich das Haus immer höher hinaufwanden. Mir war leicht mulmig zumute, wusste ich doch, dass ich nur vorgab, einen Haushalt, noch dazu einen gehobenen, führen zu können. Doch das Angebot war zu verlockend gewesen, und ich wäre in der Stadt meiner Sehnsucht. Ich klingelte. Nach einigen Augenblicken öffnete eine nicht große, dafür aber umso respekteinflößendere Madame de L. die Tür, blickte mich gleichermaßen fragend wie wissend an und nannte mich, ihre Frage selbst beantwortend, beim Namen. Ich stotterte mit meinen wenigen Brocken Schulfranzösisch eine Bestätigung und ohne mir die Hand zu geben, ließ sie mich ein. Stattdessen überreichte ich ihr mein schweres Gastgeschenk, einen kostbaren Kunstkatalog, den sie erstaunt und zögernd entgegennahm. Nun standen wir im nicht sehr breiten, aber hellen Gang der eleganten Wohnung. Es war die erste Pariser Wohnung, die ich betrat, und Madame de L. fragte, und ich verstand immerhin schon so gut Französisch, um ihre Frage ungläubig aufzunehmen. Möchten Sie, Mademoiselle, sich erst etwas ausruhen oder gleich mit der Arbeit beginnen? Nach der langen Anreise schaute ich sie verdattert an, und so entschied Madame de L., dass es das Beste sei, mich in mein Zimmer zu führen, das gleich neben der Eingangstür lag. Hier stand ein neuerer Tisch, ein Stuhl, einer französischer Art gemachtes Bett mit einem Bettlaken und darüber gelegt einer braunen Wolldecke, deren Kopfseite mit dem oberen Rand des Lakens bedeckt war, so dass ein circa 30 cm breiter weißer Streifen sich über das Bett zog und die Seitenränder von Decken und Lake unter die Matratze gesteckt worden waren. Ich hielt noch meine Tasche in der Hand und stand nun in meinem recht kleinen Zimmer, als Madame sich zum Schrank wandte und da ich nun auspacken könne, wie ich dachte, den Doppelschrank öffnete. Es quollen Laken, Hemden, Blusen, Tischdecken, Herren- und Damenunterwäsche daraus hervor, wohl schon gewaschen, aber noch nicht gebügelt. Madame de L. wies auf den Kleiderhaufen hin und sagte, »Sie können gleich anfangen.« Mit meinem schwäbischen Erbe wurde mir dennoch nicht die Ordentlichkeit in die Wiege gelegt, und so, vor den Bergen ungebügelter Wäsche, die mit Madames Worten exakt und sauber erledigt werden müsse, kapitulierte ich, drehte die Tasche immer noch in der Hand auf dem Absatz nach rechts zur Tür und sagte, »Non merci, Madame, je pars tout de suite.« »Nein, danke, ich gehe sofort.« Nun war die elegante Erscheinung verstört, sah die Tränen in meinen Augen und schon war ich zur Tür gelaufen, in den Flur, nach rechts zur Wohnungstür. Frau L. stand da und verstand nach und nach, dass ich kündigte, ohne begonnen zu haben. Als ich schon vor der Wohnungstür stand, versuchte sie mir noch den Katalog wiederzugeben, aber ich war nicht willens, das Geschenk zurückzunehmen. So standen wir einen Moment voreinander, schoben das Buch zwischen uns hin und her, gleich als würde ich glühende Hauptkohlen auf ihr Haupt laden und sie Asche auf mein Haupt streuen. Kurz darauf saß ich in meinem blauen Käfer und nichts mehr war von der Unbekümmertheit zurückgeblieben. Ich war 19 Jahre alt, in Paris, ohne Wohnung, mit nur noch wenig Geld in der Tasche und ohne Arbeit. Das Abenteuer hatte begonnen.
Ja, der Anfang, der war ja nun nicht so super. Bist du denn dann in Paris geblieben oder wie ging es weiter?
Ich bin in Paris geblieben und habe mich dann zunächst mit einigen Jobs und Tätigkeiten über Wasser gehalten, bis ich dann bei einer Familie ein Zimmer fand, wo ich die Kinder unterrichten konnte im Deutschunterricht und nebenbei studieren konnte. Ein klassischer Anfang in Paris eigentlich. Und so konnte ich in den Jahren Literatur und Sprachwissenschaft studieren, blieb viele Jahre in Paris und habe die Zeit unendlich geliebt. Es war eine schöne Zeit in Paris. Und jetzt bin ich gerade letztes Jahr zum ersten Mal nach vielen Jahren wiedergekommen und es entstand dieser Text, den ich euch jetzt vortragen möchte. Montparnasse im Sonnenschein. Von Osten Licht umspielt der Turm. Die morgendlichen Boulevards sind noch kaum befahren, Lieferwagen und einige, wie immer zu schnelle Motorroller in wichtiger Mission. Busse, die Arbeitnehmer und letzte Nachtbummler aus dem bewohnten Osten in die geschäftige Mitte von Paris bringen und wir, die wir aus dem Metroeingang unsere Köpfe in den blauen Himmel recken, Stufen aufwärts schreitend, tief Luft holend und endlich wieder aus dem Untergrund auftauchen und auf die Erde stoßen. Trotz der frühen Stunde wird auf der Straße schon gehupt und geflucht, beschworen und verwünscht. Doch Fußgänger sind selten und unser Blick geht ostwärts den Boulevard Montparnasse entlang der Sonne entgegen. Weißlich, silberhelles Leuchten. Im Gegenlicht verschwinden die wenigen Gestalten vor uns und es ist nicht auszumachen, ob sie auf uns zukommen oder wie wir den Boulevard in Richtung Jardin de Luxembourg gehen. Ich spüre sie an meiner Seite, selbstbewusste und doch tastende Schritte im Trenchcoat neben mir. Mein Jubel dem Morgen zu, den breiten Boulevard entlang, hier und hier und hier müssen wir jetzt sein. jetzt nach 2 Jahrzehnten. In dieser leeren, sonnendurchfluteten Straße mischen sich Jahrzehnte und Jahrhunderte und im leeren Morgen schreiten Generationen von Menschen. Pariser und weithergereiste, Männer wie Frauen, tags, nachts, tags und sommers wie winters, damals im Frühling und in diesem Herbst, den langen Weg der Erfüllung entlang, mit leeren Mägen oder vollem Bauch, nüchtern oder sternhagelvoll, zögernd oder wagemutig, voller Erwartung oder bedrückt. Rechts der Friedhof Montparnasse, links die erwachende Stadt. Inmitten wir beide geradewegs. Und so konnte ich Paris wiederentdecken in einer Schönheit, wie sie mir erst jetzt nach all den Jahren wieder deutlich wurde.
Wir haben Katharina Schalowski als Dichterin angekündigt, unter anderem. Und jetzt bitten wir sie, mal noch ein paar Gedichte zu lesen.
Im Innersten beheimatet, dem Wort verwandt. Ich möchte das folgende Gedicht einem Freund widmen, für den ich es schrieb und der schwer krank war und dann auch kurze Zeit darauf an der Krankheit starb. Den Text selbst habe ich ihm nicht vorgetragen. Das mache ich heute. Das mit dem Leben und dem Tod, das sind so große Worte und so große Zwänge. Da sind die Freude, die gegeben, und die Ängste, die uns treiben. Da ist der Sonnenschein, die vollen Garben, das erste Herbstgold im August. Da sind die Kinder, deren Lachen, da heißt es in den bunten Blumenfeldern, schöne, große Sträuße machen. Da sind der alte und der junge Hund, die voller Übermut in Bächen spielen. Da sind der Liebste und Erinnerung, da sind die Menschen, die gemocht, die vielen. Da heißt es, jede Pflanze, die da wächst, mit neuem Blick betrachten, vor Bildern, die du gerne siehst, noch einen Augenblick verweilen, Gedichte, die du gerne sagst, noch einmal bis zum Ende lesen und Lieder, die du gern gehört, noch einmal selber singen, Regen auf der Haut zu spüren und in Umarmungen zu weilen, den Geist durch Nacht zum Licht hinleiten, auf Gott hin sich zu lieben und zu walten und unerschrocken auf die Angst zu sehen, vor Krankenzimmern, in die nur wenig Himmel dringt und Medizin, die dich zur Ruhe zwingt. Denn was da kommt, ist ungewiss, doch ist im Leben so vieles schön, und Leben muss man vor dem Tod bestehen. Und als letzten Text so etwas wie eine kurze Reflexion, die für vielleicht viele gültig ist. Vom ersten Licht des Tages her war mir bewusst, manch Stunden schwinden schneller als Sekunden. Es sind die Jahre und Jahrzehnte, die zurückgeblickt, im Augenblick, im Bruchteil eines Augenblickes sind überwunden. Es sind so viele nie gelebte Tage, die vergangen bleiben. Nur unsere Hochs und Tiefs und unsere Kindheitsspiel uns in Erinnerung steigen. Mit etwas Glück das Bild der Ahnen und manches liebe Wort, das uns gesagt. Und wer sie kannte, spürt die Liebe. Noch einmal ist der Mensch auch hochbetagt. Und all die Wochen, die dazwischen lagen, die haben uns doch auch gemacht. Zu dem, was wir heute sind, was uns erfreut, was wir beklagen, die hat ein Hauch beiseite gebracht. Schnell geht die Zeit einher, blicke ich zurück, doch die, die ich gelebt habe, ist meiner späten Tage Glück.
Du hast mehrere Gedichtbände herausgebracht, 3 beim Verlag Junger Autoren in Freiburg. Und die Gemälde dazu, die sind von Virpi Törmänen.
Und da ich von Haus aus eben auch schon mit Kunst und Bildern zu tun hatte und Bildhauerei, habe ich ein Buch über meinen Großvater gemacht, Uge Bertle, den Bildhauer und Lithografen, der in Tübingen lange, fast zeitlebens lebte. Und das Buch ist im Atemto Verlag erschienen im Jahr 2010 unter dem Titel »Ich mach mich jetzt ans Werk«.
Ja, vielen Dank, Katharina, für Gespräch und Lesung.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Dankeschön.